Sie verteuten das Boot an einem Liegeplatz in der Nähe des Saal, der laut Tony schon seit Generationen von ihrer Familie benutzt wurde. Bald darauf zischten und brutzelten fette Aale in Mark Costas Bratpfanne und im Kessel sprudelte Wasser für Kartoffelpüree. Tony und Kerim ölten sich das Haar ein und zogen ihre schönsten Lederjacken und blau getupfte Halstücher an, schmückten die Finger mit zahlreichen Silberringen und machten sich dann auf, um alte Freunde auf den Nachbarbooten zu begrüßen und in der nächsten Bar etwas zu trinken. Sie kehrten mit wichtigen Neuigkeiten zurück. »Wir sind gerade rechtzeitig angekommen. Das Ting findet schon heute Abend statt. Und wisst ihr, was sie in der Stadt sagen? Es heißt, das vermisste Mädchen befinde sich auf einem ägyptischen Boot und würde heute Abend beim Ting erscheinen.« Tony lachte laut und zauste Lyras Haar. Seit sie die Sümpfe erreicht hatten, besserte sich seine Laune zusehends, als sei die grimmige Schwermut, die seine Miene nach außen zeigte, nur eine Maske. Und Lyra wurde immer aufgeregter. Sie schlang das Essen hinunter, wusch das Geschirr ab, kämmte sich die Haare und steckte das Elethiometer in die Tasche des Wolfspelzmantels. Dann sprang sie an Land und folgte den anderen Familien die Anhöhe zum Saal hinauf. Sie hatte geglaubt, Tony mache einen Scherz, stellte aber bald fest, dass dem nicht so war oder dass sie vielleicht doch weniger einer Ägypterin glich, als sie geglaubt hatte. Zahlreiche Menschen starrten sie an und Kinder zeigten auf sie. Als sie die großen Türen des Saal erreichten, wich die Menge auf beiden Seiten zurück, um ihnen Platz zu machen, und sie schritten durch ein Spalier von Menschen. Jetzt wurde Lyra erst recht nervös. Sie blieb dicht bei Mark Costa und Pantalaimon machte sich so groß er konnte und verwandelte sich in einen Panther, um sie zu beruhigen. Mark Costa stapfte die Stufen empor, als könne nichts auf der Welt sie aufhalten oder ihren Schritt beschleunigen, und rechts und links von ihr gingen stolz wie zwei Prinzen, Tony und Kerim. In der Halle brannten Naphtalampen, die die Gesichter und Körper der Anwesenden beleuchteten, das Dachgebälk in der Höhe jedoch im Dunkeln ließen. Die hereinströmenden Menschen hatten Mühe, einen Platz zu finden, die meisten Bänke waren bereits voll. Aber die Familien rückten noch enger aneinander und nahmen die Kinder auf den Schoß, um Platz zu machen, und die Dämonen rollten sich entweder am Boden zusammen oder hockten auf den Balken der grob gezimmerten Holzwände. An der Stirnseite des Saal war ein Podium mit 8 holzgeschnitzten Stühlen aufgebaut. Als Lyra und die Costas an der seitlichen Wand der Halle schließlich einen Stehplatz gefunden hatten, tauchten 8 Männer aus dem Schatten hinter dem Podium auf und traten vor die Stühle. Erregtes Gemurmel ging durch die Menge, und die Anwesenden bedeuteten einander zu schweigen und quetschten sich auf die letzten freien Plätze auf den Bänken. Schließlich herrschte Stille. Und 7 der Männer auf dem Podium setzten sich. Der Mann, der stehen blieb, war in den 70ern, aber immer noch hoch gewachsen, stiernackig und kräftig. Wie die meisten ägyptischen Männer trug er eine schlichte Segeltuchjacke und ein kariertes Hemd. Allein durch die Stärke und Autorität, die er ausstrahlte, unterschied er sich von den anderen. Lyra erkannte diese Ausstrahlung wieder. Onkel Asriel hatte sie und ebenso der Rektor von Jordan. Der Dämon des Mannes war eine Krähe, die dem Raben des Rektors ähnelte. »Das ist John Farr, der Herrscher der westlichen Ägypter«, flüsterte Tony. Dann begann John Farr mit einer tiefen, langsamen Stimme zu sprechen.